Geld oder Leben. Heute geht es um die Kohle. Das ist ja immer so ein schwieriges Thema, ne? Geld. Habe überlegt, ob ich überhaupt Facebook-Werbung mache dafür oder ob ich überhaupt Leuten da Bescheid sage, worum es geht. Wir haben ja den Luxus, dass Carlos letztes Mal Esther beendet hat und dann hatten wir noch einen Predigtermin übrig. Und da haben wir uns gefragt, ja, was könnten wir da machen? Und da wurde uns irgendwie klar, irgendwie ist wichtig, dass wir auch in der Verantwortung stehen, auch mal über Geld zu reden. Wie Gottes Plan so mit dem Geld, mit dem Geben ausgeht. Weil es einfach auch sehr wichtig für uns ist. Und es gibt so viele Dinge, die wir uns sagen lassen in der Bibel. Es gibt so viele Dinge, die, ja, wo wir darauf warten, Gottes Wort oder Gottes Reden zu hören. Ja, zum Beispiel, wenn wir beten, ach Herr, zeig mir doch einfach meinen Weg. Wie soll es gehen auf der Arbeit? Welchen Job soll ich annehmen? Welche Schule soll ich gehen? Welches Handy soll ich mir kaufen? Oder was soll ich machen? Da wollen wir Gottes Reden hören. Da wollen wir Gott, oder welche Frau oder welchen Mann soll ich heiraten? Dann warten wir, suchen die Bibel durch und fragen uns wirklich, was will Gott uns damit sagen? Aber es gibt so zwei Sachen, da tun wir uns einfach schwer mit, auf Gottes Reden zu hören oder uns ja Gedanken zu machen, was Gott uns so in diesen zwei Bereichen unseres Lebens sagen will. Wisst ihr, was so der erste Bereich ist oder was einer der zwei Bereiche ist? Also einen wisst ihr schon. Also genau, das eine ist Geld. So, da suchen wir zwar auch in der Bibel nach, wenn es darum geht, unser Geld zu vermehren, weil da hat die Bibel auch ganz schön viel zu sagen. Wie vermehren wir unser Geld? Wie bin ich ein guter Verwalter meines Geldes auch? Was sind weise Entscheidungen? Und der zweite Bereich ist, bitte? Sexualität. Ja, Sexualität ist auch so ein Bereich, oh, das ist hier so sehr intim und Privatsache, da möchte ich nicht, dass Gott mir reinspricht. Aber heute geht es nicht um Sex. Das hatten wir schon so Genüge gehabt in den letzten Predigtreihen. Heute geht es um das liebe Geld. Und bevor ich dann anfange mit der Predigt, wo wir eintauchen und uns einfach mal angucken hier, was ist Gottes Plan für Geld im Sinne von geben, möchte ich mit uns beten. Ja, herrlicher Vater, ich danke dir, dass du alle Bereiche unseres Lebens dass du dich für alle Bereiche unseres Lebens interessierst. Und Geld ist so ein Riesenbereich, auch in der Bibel. Das wird ja ziemlich häufig genannt, weil damit viele ja Segnungen, aber auch viele Gefahren mit verbunden sind. Und ich bitte dich, dass du uns heute unser Herz berührst. Ich danke dir, dass du mein Herz berührt hast, dass du mein Herz ja auch schon in der Vorbereitung zur Predigt verändern konntest, dass ich daran arbeiten durfte, wie ich ja mit deinem Geld umgehe. Und ich bitte dich, dass du uns das auch schenkst, dass du ja uns einfach frei machst, dass du uns Angst wegnimmst, dass du uns einfach ja ein Verständnis und eine Erkenntnis gibst, was du ja mit Geld, mit Dingen, mit Wohlstand überhaupt vorhast, was dein Plan ist und wie wir das ja zu deiner Ehre einsetzen können. Das bitte ich dich, dass du uns das schenkst und dass du uns da segnest. Amen. Ich bin so ein Freund vom partizipativen Gottesdiensten. Jetzt greift doch mal alle in eure Tasche oder dort, wo euer Portemonnaie ist, und holt mal euer Portemonnaie raus. Wenn ihr weise voraussicht nichts, also wer es dabei hat, einfach mal rausnehmen. Die anderen müssen sich das jetzt vorstellen. Genau, holt es einfach mal raus und behaltet es einfach in der Hand während der Predigt. Ja, während des Gottesdienstes einfach mal. Ich lege es hier hin, ist das dann, genau, holt es einfach mal raus, behaltet es einfach in der Hand. Damit das immer so schön sichtbar ist oder auch fühlbar, ihr könnt damit auch so ein bisschen rumspielen, nur nicht hier so rumshakern hier. Ja, gut. Lasst uns mal angucken, weil da kommen auch viele Misskonzepte her, was das Alte Testament über das Geben sagt. Ich rede jetzt hier nicht vom Spenden, sondern ich rede jetzt einfach mal vom Geben. Was sagt das Alte Testament geben? Wisst ihr, wo das erste Mal erwähnt wurde, dass jemand den Zehnten gegeben hat? Wisst ihr, wer das war? Wer war der Erste? Was? Wer war? Abraham. Kannst du kurz sagen, was? Sehr gut. Ich lese uns das mal vor. Abraham war der Erste, der den Zehnten gegeben hat. Und das war noch ohne das Gesetz des Moses. Wir lesen in 1. Mose 14, 18 bis 20, als Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und Melchisedek, das ist so auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, so als der präinkarnierte Christus, als Christus-Typus auch vorgestellt. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihn den Zehnten von allem. Also bevor es überhaupt das Gesetz gab, hat Abraham den Zehnten gegeben. Und hier sehen wir schon ein wichtiges Prinzip, nämlich nicht das Prinzip des Zehnten, sondern das Prinzip, dass Menschen aus Dank und Respekt Geld geben. Aus Dank und Respekt gibt Abraham ihm das Geld. Und nicht, Abraham gibt hier nicht das Geld, damit er den Zehnten an Melchisedek, also an Gott, an die Gemeinde quasi, an die es brauchen, um irgendetwas zu bekommen. Das ist so ein Misskonzept, was wir auch oft haben. Ich gebe Geld, damit ich gesegnet werde. Und das ganz frühe Konzept war einfach, ich bin gesegnet worden, deswegen gebe ich Geld. Und Mose hat dann in der Tora, hat das dann festgeschrieben, wie das dann eigentlich so zu handeln ist für die jüdische Gemeinde und hat dann beschlossen, dass 10% der ganzen Einkommen, also vor Steuern, 10% für die Leviten gehen. Und die Leviten, das waren ja so quasi die Pastoren, alle, die so im Tempel gearbeitet haben, alle, die daran gearbeitet haben, die haben 10% bekommen, damit sie einen Unterhalt haben. Weil die hatten kein eigenes Land, die hatten kein eigenes Einkommen, die waren nur für den Tempeldienst zuständig. Und dann haben die ganzen Leviten, keine Ahnung, wie viele Tausende das waren, die haben 10% von allen Juden bekommen, damit die leben konnten und im Tempel arbeiten durften. Das war aber noch nicht alles. Dann mussten die Israeliten nochmal 10% abdrücken für die ganzen jüdischen Feste. Für Yom Kippur, da musste ja auch jede Menge Opferfleisch ran und Sachen versorgt werden. Und für die ganzen anderen Feste, da wurden auch noch 10% für die jüdischen Feste gespendet. Und dann wurde noch 5%, also 3,3% für Arme und Fremde und dann nochmal eine andere Anzahl von Prozenten für sowas wie die Sozialkasse auch nochmal zusätzlich. Da wurden noch Ähren und andere Sachen auf den Feldern liegen gelassen, damit die Leute sich was holen könnten. Damals wurde ja auch nicht so Geld gespendet, sondern das waren dann eher Sachspenden. Fleisch, Getreide oder andere Sachen, also die Erstlingsgaben. Und insgesamt mussten die Juden 25% abgeben. Wer wusste das von euch? Wusste das von jemand? Nee, man sagt immer 10%, so die 10%-Regel, aber die Juden, die mussten damals 25% insgesamt abdrücken. Das war damals so festgeschrieben. Es war aber auch nicht so, dass die Juden darüber glücklich waren. Also die Juden hatten damals auch ein Problem, so wie wir vielleicht heute auch manchmal ein Problem haben, Geld zu geben oder Sachspenden zu geben. Die haben sich da auch vor gewehrt und hatten da auch nicht immer alles so gespendet. Und das klagt zum Beispiel Gott in Maleachi 3, 7 bis 9 an. Und dort steht, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir überhaupt umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Fragt Gott. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Also, Gott klagt hier an, dass die Juden Gott beraubt haben. Ihr habt mich bestohlen, sagt Gott. Und sie fragen dann, worin haben wir dich bestohlen? Wir haben doch gar nichts gemacht. Und Gott sagt, in den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Also, Gott nimmt es schon persönlich, dass die Israeliten damals nicht gespendet haben, nicht das gemacht haben, nicht das abgegeben haben, was sie sollten. Sie haben damals den Zehnten nicht gegeben. Doch wir sind ja eine Gemeinde nach dem Neuen Testament. Also das, damit haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Mit dem Zehnten geben oder doch? Mal schauen. Lass uns mal angucken, wie sich das verändert hat mit Jesus Christus. Was hat sich verändert im Neuen Testament in Bezug auf unser Geben oder auf das Geben überhaupt? In Bezug auf das Geben hat Jesus im Neuen Testament ganz andere Maßstäbe gesetzt. Er hat die Latte, das muss ich jetzt leider mal so sagen, ein bisschen höher gesetzt, wie mit allen anderen Sachen, wie mit der Feindesliebe, wie mit dem Vergeben, mit so vielen Sachen hat Jesus einfach die Latte ziemlich hoch gesetzt. Und auch vor dem Geld hat er nicht Halt gemacht. Und Jesus fordert von den Christen hier ganz schön viel. Eigentlich alles. Wir lesen in den Evangelien einiges übers Geben. Da gibt's eine Witwe, eine arme Witwe, die mehr Geld gibt als ein reicher Mann. Da macht sich Jesus lustig über die Pharisäer, die den Zehnten aus dem Gewürzregal gespendet haben. Und für Jesus ist auch dieses Geben und Zehnten nicht nur so ein Thema, so was so nebenbei passiert oder was jetzt nicht so wichtig ist, sondern für Jesus ist das Geben auch ein zentrales Thema seiner Botschaft. Denn für Jesus ist das Geben, wie wir geben, wie die Jünger geben, wie die Menschen geben, auch immer ein Zeichen zu ihrer Beziehung mit Gott. Jesus sagt, daran, wie du dein Geld gibst, ob du Geld gibst und wie du mit Geld umgehst, zeigt eigentlich, wie du in der Beziehung zu Jesus Christus stehst, wie du in der Beziehung zu Gott stehst. Und die Frage, die Jesus uns stellt, oder auch die Leute, denen auch die Leute damals gestellt hat, war nicht die Frage, hier, gebt ihr euren Zehnten, sondern die Frage, die Jesus hier stellt, ist, beten wir unseren Wohlstand an, beten wir Geld an oder beten wir Gott an? Nicht, ob wir unseren Zehnten geben, sondern ob wir, wen wir anbeten. Wer ist dein Gott? Wer ist unser Gott? Das ist die Frage, die Jesus stellt. Und Jesus setzt hier sogar noch einen drauf und sagt, hört mal zu, es ist total gefährlich, euren Wohlstand als Gott zu haben, euer Geld als Gott zu haben. Und das zeigt sich darin, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und Jesus warnt uns davor, in Lukas 18, 25 und auch in den anderen Evangelien, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es um Geld oder Leben, auch wenn wir es nicht hören wollen. Manchmal haben wir den Trugschluss hier, so wie ich mit meinem Geld umgehe, das hat gar nichts mit meinem Glauben zu tun. Das ist falsch. Das hat sehr, sehr viel mit deinem Glauben zu tun. Das hat sehr, sehr viel mit deinem persönlichen Glauben zu tun, wie du mit Geld umgehst. Aber das einzige Gute hier an der Stelle ist, hier spricht Jesus ja von einem Reichen. Wer von euch ist reich? Definitionssache auch, gell? Ja. Okay, wer ist so reich wie Friedhelm Loh? Okay, Carsten, nicht. Also im Gegensatz zum Friedhelm Loh oder zu einem Bill Gates sind wir alle arme Schlucker, gell? Jetzt fahren wir mal in den Sudan und vergleichen, oder wir vergleichen uns einfach mal mit 80% der Weltbevölkerung. Dann sind wir alle stinkereich. Und selbst wenn wir in Deutschland jetzt mal gucken würden und uns vergleichen würden mit ganz vielen Leuten, dann wären wir auch noch stinkereich. Wenn ich mal auf den Parkplatz gucke oder wenn ich vorbeikommen würde bei euch zu Hause, oder war ich auch bei einigen, und wenn ich auch bei mir in die Garage gucke und bei mir gucke, was da alles rumsteht, dann würde ich sagen, ja, Manuel, du bist eigentlich schon ganz schön reich. Du kannst dir sogar hier so ein Fett Polster ansammeln, ja. Du kannst dir sogar hier so ein Fettpolster ansammeln, ja. Das ist in manchen Ländern ein Zeichen für Reichtum und Wohlstand, ja. Obwohl das in anderen Ländern schon wieder umkippt, ja. Also wir sind schon verdammt reich. Ich würde sagen, dass die meisten von uns eigentlich gut Geld haben und auch gut davon leben können. Das ist einfach so. Wir sind schon ziemlich reich. Und darin liegt auch die Gefahr in unserem Wohlstand, den wir in Deutschland haben. Wir haben viele Segnungen, aber es gibt auch viele Gefahren. Dass nämlich unser Wohlstand uns korrumpiert. Dass unser Wohlstand uns dekadent macht, träge macht, faul macht. Es gibt so viele Gefahren und dass unser Wohlstand zu unserer Sicherheit wird, dass wir unser ganzes Vertrauen, das war eigentlich, worauf wir, was wir auf Jesus werfen sollen, werfen wir auf unseren Wohlstand, auf unser Bankkonto. Wenn unser Bankkonto gefüllt ist, sind wir entspannt. Ist es leer oder rot, dann sind wir in einer persönlichen Krise. Und das Problem ist nicht neu, sondern ist urmenschlich. Und das Problem ist, dass wenn wir, das haben vielleicht nicht alle unter euch, aber grundsätzlich kann man das sagen, das Problem ist, dass wir unseren Wohlstand auch lieben. Wir haben uns sehr daran gewöhnt und der ist uns lieb und teuer geworden, unser Wohlstand, und der ist uns total wichtig. Wir lieben es, Geld zu haben. Und Paulus warnt davor schon Timotheus, denn die Liebe zu Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Und das sehen wir ja. Da brauchen wir uns nur mal an die Märkte gehen und gucken, wie die Menschen mit Geld umgehen, wie betrogen wird, was wo belogen wird, Beschaffungskriminalität und was weiß ich. Und schon manche sind vom Glauben abgeirrt. Das ist jetzt hier die Gefahr und die betrifft uns auch. Manche sind schon vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Diese tiefe Sehnsucht nach Geld, diese tiefe Sehnsucht nach mehr haben wollen. Mehr Wohlstand, mehr Zeugs, mehr Dinge, öfters bei Amazon einkaufen. Einfach diese Gier, Pleonexia nennt Jesus das, diese Liebe, dieses nicht genug haben wollen. Und wir Christen sind davon leider nicht ausgenommen. Das erfahren alle Kirchen, alle gemeinnützigen Organisationen. Wir Christen sind davon nicht ausgenommen, von der Geldgier. Und von dieser Sehnsucht nach finanzieller Sicherheit und diese Sehnsucht nach das alles, was das Geld mit sich bringt. Auch Christen haben ständig das Gefühl, irgendwie zu wenig Geld zu haben. Irgendwie bräuchte ich ein bisschen mehr Geld, um mir alles so zu leisten oder mir alles zu kaufen zu wollen, was ich haben möchte. Wenn ich jetzt mal nachfrage, wer hat schon mal für mehr Geld gebetet? Macht's jetzt mal nicht. Aber macht mal innerlich, streckt mal euren Arm hoch. Wer hat von euch schon mal für mehr Geld gebetet? Und dann sieht man, oder viele oder einige von uns denken auch, ja, wie geht's uns schlecht, wenn sie andere Dinge sehen, die andere haben. Ich sehe das bei meinen Kindern immer, die denken auch immer, oh, wie geht's uns schlecht, wir haben jetzt keine PlayStation 4. Oder vielleicht denken auch einige Eltern unter euch, oh, aber Mann, geht's uns schlecht, ich kann nur einmal im Jahr in Urlaub fahren und nicht zweimal wie andere oder dreimal. Oder Mann, wie geht's uns schlecht, wir wohnen zur Miete. Und dann, wenn es einem so schlecht geht oder wenn man das Geld so lieb hat, und dann soll man auch noch 10% abgeben an die Gemeinde. Oder 10% spenden von dem Geld, was ja einem gehört. Okay, dann spenden wir halt 10%, aber auf gar keinen Fall mehr. 10% schickt. Oder? Sind wir uns einig? Weil wenn wir was geben, dann sind es 10% vom Netto. Ja, aber ohne Kindergeld. Aber wisst ihr was? Jesus will eure 10% gar nicht. Auch meine 10% will Jesus auch nicht. Will er gar nicht. Weißt du, wie oft oder wie häufig im Neuen Testament aufgerufen wird, 10% zu geben? Wisst ihr das? Wartet mal einfach. Wer war das? Sehr gut. Sarah? Gar nicht. Im Neuen Testament lesen wir nirgendwo hier, und du sollst 10% geben. Wahrlich, ich sage euch, gebt 10% eures Einkommens. Das kommt nirgendwo im Neuen Testament vor. Weißt du, wie viel Jesus von dir möchte? Alles. Der möchte nicht nur 10%, der möchte alles. Jesus will, dass du ihm alles gibst. Aber auch wirklich alles. Dein Haus, dein Auto, alles, was du besitzt. Komplett. Das ist schon viel, gell? Alles so. Jesus möchte, dass ihm dein ganzes Leben gehört. Und das will er nicht nur von, Jesus will nicht nur dein ganzes Herz haben und deine ganze Liebe und deine ganze Sehnsucht, sondern Jesus möchte, dass sie ihm alles gehört. Hier. Jesus will, dass dieses Portemonnaie nicht nur 10% dieses Portemonnaies ihm gehört, sondern dass Jesus 100% des Portemonnaies gehört. Jesus möchte ja auch nicht nur 10% deines Herzens haben. Ja, ich liebe Jesus 10%. Jesus sagt ja auch nicht, gib mir 10% deines Herzens. Das reicht mir. Was sagt Jesus? Lieb Gott vom ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und lieb den Mitmenschen wie dich selbst. Sag mal, wenn du, ich gehe mal von aus, viele Spenden geben von euch, wenn du gibst, wenn du jeden Monat auf dein Konto guckst, wie das Geld abgebucht wird, freust du dich darüber? So wie bei den Steuern, ne? Da freut man sich so, ja, es werden die Autobahnen wieder neu aufgebaut und meine Straße, die wird toll gemacht und keine Ahnung was. Freust du dich darüber, wenn du 10% gibst oder wenn du Geld abgebucht wirst von deinem Konto, hier FEG, Fellerdillen, der Betrag, freust du dich darüber und sagst, ja, wie toll ist das denn? Damit wird Reich Gottes gebaut. Wie cool ist das denn? 10% oder keine Ahnung, wie viel Prozent gehen dahin ins Reich Gottes. Wie cool ist das? Und dann treffen Leute Jesus und ja, erfahren das Evangelium. Wie cool ist das denn? Und ich weiß, irgendwo in Afrika, da kriegt die Beate Reins Geld und kann hier mit ihren LKW oder mit dem Traktor irgendwelche Schulen aufbauen und was weiß ich. Wie toll ist das? Ihr freut euch auch so, ja? Ich habe mir jetzt ein Video angeguckt von John Piper. Der ist ein Bücherschreiber, der hat hier keine Ahnung, wie viele Bücher geschrieben. Das ganze Geld für die Bücher kommt in so einen Fonds. Da kriegt er nichts von, das geht in so einen Fonds. Und dann einmal im Jahr trifft er sich mit so einer Committee, was heißt das auf Deutsch? So ein Stiftungsrat treffen die sich. Einmal im Jahr treffen die sich. Da haben die das Konto voller Kohle. Der Sack ist mit ein paar Millionen voll. Die haben so viel Geld da. Und dann sitzen die und treffen sich und feiern es, das Geld auszugeben, zu spenden. Die treffen sich einmal im Jahr und hauen dann das Geld aus und sagen, hier, da, 2 Millionen an die Organisation und ein paar Millionen an die Organisation. Und die sind richtig glücklich und freuen sich und richtig fröhlich, das ganze Geld wegzuhauen. Jemand, der Geld liebt, der sitzt da, nein, wo geht das ganze Geld hin? Wir müssen das horten und sammeln, es könnten ja schlechte Zeiten kommen. Und der freut sich einfach und ist glücklich. Und das hat mich tief angesprochen, als ich das gesehen habe, da habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt auf meinen Kontoauszug gucke und sehe, dass da Geld weggeht, freue ich mich darüber? Oder denke, oh, war doch ein bisschen viel? Oder ja, eigentlich könnte ich mir davon was anderes kaufen oder ich könnte es woanders gut gebrauchen. Freuen wir uns darüber, dass Geld weggeht? Wenn wir uns nicht freuen oder wenn wir uns freuen, wisst ihr, was wir daran merken? Woran unser Herz hängt. Freue ich mich über das Geld, das weggeht, das Reich Gottes gebaut wird und bin vielleicht traurig, dass nur so wenig ist? Dann hängt mein Herz an Gott. Da freue ich mich dafür, dass Reich Gottes gebaut wird mit meinem Geld, mit dem, was mir anvertraut ist. Und wenn es weh tut, wenn es weggeht, oh, dann hängt mein Geld an dem, mein Herz an dem Geld. Dann tut mir das immer weh. Das sollte uns zu denken geben. Martin Luther sagt, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Oder hanget. Und somit dürfen wir uns immer wieder, jeden Monat, beim Kontoauszug, ja, überprüfen, woran unser Herz hängt. Ich habe noch eine gute Nachricht. Heute ist echt ein Tag der guten Nachrichten, ja. Wisst ihr, was noch eine gute Nachricht ist? Wenn du 10% deines Einkommens gibst, dann brauchst du nur noch Rechenschaft für die anderen 90% abgeben, die du behalten hast. Ja, über die 10%, die du abgegeben hast, brauchst du erstmal keine Gedanken machen. Das ist alles gut. Nur noch 90%. Dafür musst du noch Rechenschaft abgeben. Da kannst du ganz entspannt sein. Unser Umgang mit Geld zeigt sich wirklich, woran unser Herz hängt. Jesus warnt uns, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Es gibt so zwei Missverständnisse in der Theologie. Das ist einmal, wo man denkt, ja, wenn jemand reich ist, ein reicher Christ, der ist von Gott gesegnet, und ein armer Christ, oder wo man sagt, ein armer Christ, der ist halt nicht von Gott gesegnet. Und dann gibt es die andere Variante, ein armer Christ ist von Gott gesegnet oder ist ein gerechter Mann oder ein gerechter Christ, der arm ist, weil der hat ja nicht viel. Es gibt diese zwei Missverständnisse, diese reichen Christen sind gesegnet oder diese armen Christen sind gesegnet. Aber ich glaube, die Bibel ist da ein bisschen differenzierter. Die Bibel kennt eigentlich vier Einteilungen. Es gibt einmal die gerechten Reichen oder Verwalter und dann gibt es die ungerechten reichen Verwalter. Du kannst reich sein und gerecht sein und ordentlich mit deinem Geld umgehen als Christ, du kannst aber auch reich sein und geizig sein und ungerecht. Und genauso ist es mit den armen Leuten auch. Du kannst ein gerechter armer Mann sein oder arme Frau oder armer Christ sein, weil du nämlich nicht ständig danach gierst, Geld zu haben, um reich zu werden und Lotto spielst und dein Geld verschwendest und diese Sehnsucht hast nach Geld. Oder du bist dieser arme, ungerechte Verwalter, der auch sein Geld nur verschwendet und deswegen vielleicht arm ist und der ständig dahinterher ist, irgendwie reich zu werden. Wisst ihr, was noch interessant ist? Da gibt es Studien drüber. Je mehr Geld wir verdienen, auch als Christen, oder es wurde untersucht, ob die Spenden oder ob das Geben steigt, wenn die Menschen mehr verdienen. Und gezeigt ist, dass es nicht so ist. Das heißt, wenn wir alle hier eine Gehaltserhöhung kriegen, dann heißt es nicht, dass wir auch mehr Geld spenden, wo wir sagen, ja toll, endlich kann ich mehr Geld fürs Reich Gottes geben. Das ist nämlich nicht so, sondern wir sagen dann, ey toll, endlich kann ich zweimal im Urlaub fahren oder endlich kann ich mir das kaufen, was ich mir schon immer kaufen wollte. Ich habe mehr Geld bekommen. Also, da gibt es eine Studie seit 1952, wo geguckt wird, wo die Gehälter kontinuierlich gestiegen sind. Klar, auch die anderen Sachen alle. Aber das Geben ist nicht merklich gestiegen. Aber das Konsumerverhalten, also diese ganzen Spielzeuge, die sich die Leute gekauft haben, das ist gestiegen. Puh, exponentiell. Ich möchte uns 8 Prinzipien für großzügiges Spenden geben. Wenn ihr die mitschreiben könnt, ist gut. Wenn nicht, merkt es euch einfach. 8 Prinzipien, die uns die Schrift sagt, die die Bibel sagt, wiederum es geht, wie wir großzügig spenden sollen, was das mit unseren Herzen zu tun hat. Und die sind abgeleitet aus 2. Korinther, aus den Kapiteln 8 bis 9. Ihr könnt das ja mal nachlesen. Aber seid gewarnt, das könnte euch verändern und eure Herzen mit euren Herzen was tun. Das erste Prinzip ist, großzügiges Geben ist opfernd. Also wenn wir großzügig Geld geben, dann ist das ein Opfer. Eine ältere Frau aus der Gemeinde, die habe ich mal besucht, die hat mir mal aus ihrem Leben erzählt. Und daran wurde mir dieses Beispiel klar aus dem 2. Korinther. Die hat mir von ihrem Leben erzählt und hat gesagt, die sind ganz schön arm aufgewachsen. Aber die Mutter, die Familie hat immer Geld gegeben, immer Geld gespendet. Auch wenn sie so wenig hatten. Und die Mutter muss wohl gesagt haben, Gott will keine Spenden, Gott will Opfer. Und so steht es auch im 2. Korinther. Gott will Opfer und keine Spenden haben. Der zweite Punkt ist, großzügiges Geben muss man lernen. Das hat was mit unserer Heiligung zu tun, mit unserem Vertrauen und Glauben auf Gott. Es gibt einige, die haben vom Heiligen Geist die Begabe bekommen, die haben da eine geistgewirkte Gabe, die sind sehr freizügig, die können einfach viel geben. Das sind bestimmt jetzt Leute, die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt haben. Ne? Ich habe da kein Problem mit. Ich gebe gerne und ich freue mich jeden Monat, wenn ich auf meinen Kontoauszug gucke, es wird Reich Gottes gebaut. Das sind aber einig wenige unter uns. Das heißt aber nicht, dass die jetzt nicht die Gabe haben, nicht zu geben oder die diese Gabe nicht haben, dass die überhaupt nicht geben müssen. Ist ja genauso, es gibt ja die Gabe des Betens. Es gibt ja richtig Leute, die richtig beten können, so wie Onkel Rudi zum Beispiel. Der hat einfach die Gabe des Gebets. Der hat auch die Gabe der Länge, ja? Aber die hat die Gabe des Gebets. Das heißt ja nicht, dass die Leute, die nicht diese Gabe haben, überhaupt nicht mehr beten. Alle anderen müssen lernen zu geben, müssen lernen loszulassen, müssen lernen zu geben. Und die Gemeindeleitung und die Lehrer der Gemeinde sollen der Gemeinde helfen, weil es hat auch immer was mit eurem persönlichen Glauben zu tun. Vertraust du darauf, vertraust du auf Gott, wenn du Geld gibst, dass seine Verheißungen erfüllt werden? Ist es dir wichtig, dass Reich Gottes damit gebaut werden? Da natürlich sollen dann die Ältesten und der Pastor auch und alle, die verantwortlich mitarbeiten, auch da vorbildlich sein, auch im Geben. Es geht hier um eine geistliche Dinge, um geistliche Heiligung. Das lesen wir uns vor. 2. Korinther 8, Vers 7. Da schreibt Paulus an die Korinther: Ihr zeichnet euch in jeder Hinsicht aus, durch Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch eingibt, also Prophetie, ihr habt diese Geistesgaben, durch geistliche Erkenntnis, durch euren hingebungsvollen Einsatz und durch die Liebe, die ihr euch vorgelegt habt. Also die sind in der Straße in Haiger, sitzen auf oder stehen auf einer Orangenkiste und predigen das Evangelium. Die geben alles jetzt hier, die Korinther, hier im 2. Korinther. Die haben sich so ein bisschen verbessert und sie leben wirklich, machen echt viel. Und Paulus sagt: Und genau so sollt ihr euch jetzt auch bei diesem Werk, hier geht es um Spenden, um Geben, Gottes auszeichnen. Also ihr sollt auch im Geben euch auszeichnen, dass ihr geistlich seid. Ganz, ganz klar. Drittens, großzügiges Geben hat auch immer etwas mit dem Evangelium zu tun. Jesus selbst hat sich als Lösegeld für uns gegeben. Er hat sich um unser Willen arm gemacht. Jesus, dem ja alles gehört, ist in diese Welt gekommen. Wisst ihr, wie viel Jesus besessen hat, als er hier gearbeitet hat? Wie viele Kamele, wie viele Autos, wie viele Häuser? Nada. Der hat noch niemals ein eigenes Portemonnaie gehabt. Wisst ihr, wer das Portemonnaie von Jesus hatte? Judas. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat noch Jesus bestohlen. So wie wir es vorhin gehört haben im Alten Testament. Ihr gebt mir nicht den Zehnten, ihr bestehlt mich. Jesus ist um unser Willen arm geworden, damit wir reich werden. Großzügiges Spenden ermöglicht, dass auch andere Kirchen unterstützt werden. Und wir sehen das in der Apostelgeschichte, es soll ein Ausgleich geschaffen werden, unser Wohlstand. Wo gibt es denn noch sonst Gemeinschaften, die ihren Wohlstand miteinander teilen? Ich weiß noch, letztes Jahr war doch hier eine Gemeinde abgebrannt, oder? Da war doch die Turnhalle abgebrannt, irgendwo im Osten. Da hatten wir auch Werbung gemacht. Wie schön wäre das gewesen, so im Nachhinein, wenn wir eine Gemeindeversammlung hätten und dann gesagt, hier, wir hauen da richtig Geld raus, wir schicken denen das, damit auch dort die Gemeinde wieder aufgebaut wird. Weil wir großzügig sind, weil wir großzügige Menschen und Spender sind. Und wir haben hier so viel Geld, dass wir das weitergeben können an anderen Gemeinden, dass wir Gemeindegründung unterstützen können, dort Gemeinde bauen, wo noch nicht das Evangelium vorher gepredigt wurde, wo es noch keine Gemeinde gibt. Wie cool wäre das, wenn wir als Gemeinde sowas machen können, weil wir großzügig sind, weil jeder von euch großzügig ist und wir als Gemeinde großzügig sein können. Dass wir Gemeinden, die in Not geraten oder die in einem Gemeindegründungsprojekt ist, wo einfach noch kein Geld da ist, die wir unterstützen können. Schließlich soll es nicht dahin kommen, dass ihr anderen aus ihrer Not helft, dadurch selbst in Not geratet. Es geht vielmehr darum, einen Ausgleich zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel ab. Da geht es um die Gemeinde in Jerusalem, die auch sehr großzügig war, aber dann auch in Geldschwierigkeiten kam. Damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Das heißt, wenn wir irgendwann in Geldnot kommen hier als Gemeinde Fellerdillen und wir angewiesen sind, dass uns andere Gemeinden einfach Geld dazuschießen, da können wir nicht geizig sein, wenn es uns gut geht. Großzügiges Geben ist auch ein freundschaftlicher Wettkampf. Wir sollen uns von dem Eifer der anderen anstecken lassen, so steht es in 2. Korinther 9. Da sind die Mazedonier, die auch Geld geben, die haben sich anstecken lassen von den Eifer der Korinther. Und genauso können wir uns auch das Geld ist immer so ein Thema, da redet keiner drüber, aber wir können uns auch einfach auch gucken hier, wie viel kann ich denn noch geben, wie viel kann ich noch spenden, auch als Gemeinde. Großzügiges Geben hat auch immer etwas mit Säen und Ernten zu tun. Da gibt es auch so ein Misskonzept, das Wohlstandsevangelium nimmt Verse und verdreht sie und sagt hier, wenn du mehr spendest und auf Gott wirklich vertraust und du richtig Geld raushaust, dann wird Gott dich segnen und dein Bankkonto füllen. Da gibt es ganz viele, die sowas predigen. Das sind dann meistens die, die im Fernsehen auftreten, einen tollen Anzug haben, Goldkettchen und richtig dicke Goldringe und eine tolle, teure Uhr, die sowas predigen. Aber was ist denn die Ernte, die wir mit unserem Geld einfahren? Was ist denn die Ernte, wo wir sehen mit unserem Geld? Und was ist die Ernte, die wir kriegen? Hoffentlich geistlicher Wachstum, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus erfahren und gerettet werden. Dass wir reifen im Glauben. Großzügiges Geben ist auch ein Zeichen dafür, dass man ein reifer Christ ist. Wenn du Probleme hast, zu geben, bist du kein reifer Christ oder keine reife Christin. Dann bist du noch nicht sehr weit mit deinem Glauben gekommen. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden alle, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn preisen dafür, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Jesus Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf so eine großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgestattet hat. Wenn ihr großzügig seid, ist auch vorbildlich und andere Leute werden dadurch Gott anbeten. Das ist der 8. Punkt. Großzügiges Geben führt auch zur Anbetung. Und das ist doch letztendlich unser Ziel, dass Gott angebetet wird. Wenn wir geizig sind als Gemeinde und geben dem Bund oder der Allianzmission hier nur Kleckerbeträge, so da mal 1.000 da oder ein bisschen was, meinst du, die werden Gott preisen für die FEG Fellerdillen? Meinst du, Thomas Schech sitzt dann da in der Runde? Danke, Herr Jesus, für die FEG Fellerdillen. Die haben uns 500 Euro im Jahr überwiesen. Genauso Ansgar. Meinst du, der wird dann Gott preisen dafür? Oder irgendwelche anderen Organisationen, die wir unterstützen? Ich finde es so schön. Ja, so wie wir uns freuen, vielleicht wenn unser Geld jeden Monat weggeht und wir danken Gott einfach dafür und der Kassierer sagt, Herr, danke, dass so viel Kohle drin ist und dass wir das Geld weitergeben dürfen, dass wir unsere Sachen bezahlen können, dass wir das Geld weitergeben können. Das führt zum Lobpreis. Das hat auch was mit Anbetung zu tun. Wie wir mit dem Geld umgehen, hat was mit Anbetung zu tun und wir können und Leute werden unserem Vater im Himmel danken, wenn wir großzügig sind, so wie Christus großzügig war. Wir Christen sind heute nicht aufgefordert, 10% zu geben. 10% ist der Beginn. Das ist die erste Stufe. 10%. 10% ist der Boden. Und 100% ist die Decke. Und wir stehen auf 10%. Und wir dürfen uns selbst herausfordern, dass wir diese 10% vielleicht als Startpunkt sehen, dass wir wirklich lernen, loszulassen, was unser Geld angeht, weil es gar nicht unser Geld ist. Zum Schluss möchte ich uns nochmal 5 Prinzipien geben, die sind ganz kurz, keine Angst, die uns dabei helfen, im Geben zu wachsen. Folgt mir nochmal ganz kurz. Wenn du im Geben wachsen willst, wenn du nicht willst, hör einfach nicht zu. Wenn du im Glauben wachsen willst, im Geben wachsen, wenn du Jesus ähnlicher werden willst, hör zu. Jesus ist dein Schatz. Jesus ist dein Schatz. Jesus ist dir das Wichtigste. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, das Wertvollste, was er hatte, damit wir das empfangen, gerettet werden. Und Jesus lebt nun in dir durch den Heiligen Geist und ist eigentlich dein Schatz. Wenn du deinen Schatz suchst, ist das dein Schatz. Wenn du Wohlstand und Geld suchst, kannst du ihn ständig hinterherlaufen, wird dich ständig enttäuschen, du wirst ständig Sehnsucht nach irgendwas haben, was dich nicht erfüllt. Wenn du ein erfülltes und glückliches Leben willst, denk daran, Jesus ist dein Schatz und ist dir das Wertvollste. Das andere ist wie bei Herr der Ringe, der kleine Ring, mein Schatz. Und du vergehst und verbrennst innerlich, weil du diesen Mammon hinterherrennst. Mehr Wohlstand macht uns nicht glücklich. Wer am Geld hängt, bekommt nie davon genug. Jesus sagt, geben ist seliger als nehmen. Geber sind glücklicher als Nehmer. Großzügige Menschen sind glücklicher. Guckt euch einfach mal an. Wenn ihr jetzt irgendeinen rumlaufen habt, der so, guckt, ja, und der unglücklich ist und irgendwie so ganz komisch vielleicht ist das ja einer, der geizig ist und nichts gibt. Es gibt da Untersuchungen zu, dass Menschen, die freizügig und großzügig sind, die gern ihr Haus teilen, die gern ihr Geld auch teilen und großzügig spenden und geben und einfach ein offenes Herz haben, dass die glücklicher sind als die, die nur horten und sammeln. Wenn du glücklich werden willst, gib großzügig. Und das ist nicht nur ein allgemeines Phänomen, was es gibt. Großzügige Christen sind ihren himmlischen Vater näher und erleben diese Freude und diesen tiefen Frieden eher als Christen, die geizig sind und nur ständig Angst haben um ihr Geld und denen es zu schade ist, der Gemeinde oder anderen Organisationen Geld zu geben. Im Glauben reifen, das ist auch so eine Sache, die wird auch oft ausgeklammert, wenn wir Glaubenskurse haben oder irgendwelche anderen Sachen, wo wir gucken, hier geistliche Disziplin des Gebets, geistliche Disziplin des Bibellesen, morgens eine Andacht halten, die stille Zeit haben. Das wird meistens auch ausgeklammert, das Geben, dass es auch was ist, was wir üben müssen, dass es auch was ist, wo wir wachsen müssen im Geben. Deswegen sage ich, 10% ist der Beginn. Überleg dir mal diesen Monat noch, ist ja nicht mehr viel, überleg dir diesen Monat noch, was kannst du noch geben? Was könntest du noch geben? Überleg dir, wie kannst du mehr als 10% geben? Wachsen. Geistiges Wachstum heißt auch wachsen im Geben. Nicht wachsen im Nehmen, wachsen im Geben. Wir sagten, dass wir nur 10% geben müssen. Jesus will 100%. Und zum Schluss, Geber sammeln Schätze im Himmel. Wie viel habt ihr in diese Welt mitgebracht? Und ich? Nichts. Ich kam nackt auf der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr einen Anzug auf die Welt kamt oder so. Ich war nackig. Ja. Ich habe nichts mitgebracht. Und wisst ihr, wie viel wir mitnehmen? Ist egal, wie wir angezogen sind, egal, wie wir im Grab liegen, egal, was uns reingesteckt wurde in den Sarg rein. Wisst ihr, wie viel wir mitnehmen am Ende? Nichts. Wir nehmen nichts mit. Und warum leben wir Christen manchmal so, als wenn wir noch Sachen mitnehmen könnten und halten da so fest dran? Wenn ich doch an ein ewiges Leben denke und an ein ewiges Leben glaube, dass Jesus Christus mich retten wird oder mich gerettet hat und ich werde eines Tages bei ihm wohnen, da bin ich doch bemüht, dort im ewigen Leben, wo ich ewig lebe und nicht nur diese 80, 60, 50, 30, 20, 10 Jahre, die ich auf dieser Erde lebe, dass ich auch gucke, dass ich da meine Schätze anhäufe. Und ihr könnt es so sehen, ihr könnt das, wenn ihr Geld gibt, großzügig gibt, seht es doch als eine Transaktion an. So wie man früher doch das Geld umgetauscht hat. Ihr zahlt jetzt hier ein in dieser Welt und nutzt euer Geld und seht euer Geld als Werkzeug an, um Reich Gottes zu bauen. Ob es in der Gemeinde ist, in einer Missionsgesellschaft oder was weiß ich. Oder wenn du selber hingehst und Leuten Geld gibst, weil sie es gerade brauchen. kannst selber Leute segnen, weil du weißt, hier, die haben gerade Schwierigkeiten mit dem Geld und du segnest die und du kaufst für die ein, du kaufst den Windeln, eine alleinstehende Mutter oder du gibst ihnen irgendwas Gutes oder schenkst ihnen dein Auto, was da in der Garage rumsteht, was du gar nicht mehr brauchst und nur Geld kostet. Und diese guten Werke, das Geld, was du da eingebracht hast, das wird quasi transformiert und Transaktion wird direkt in den Himmel aufgeladen. Himmlische Schätze. Es geht hier nicht darum, nur den Zehnten zu geben und dann ist der Drops gelutscht und dann war es das. Das Geld, wie wir damit umgehen, hat sehr viel zu tun, wie es um unser persönliches Glaubensleben, unsere Beziehung zu Jesus Christus bestellt ist. Und ich wünsche uns einfach, dass Gott uns einfach davon löst, von dieser Liebe nach Geld, dass er uns freimütiger macht, großzügiger. Auch wenn du es jetzt gar nicht willst, auch wenn du jetzt im Herzen fährst, oh, eigentlich diese Predigt, doof, hätte ich besser vorher auf Facebook geguckt und geguckt, was das Thema ist. Ja? Aber vielleicht solltest du genau deswegen heute hier sein. Und ich bete echt, das mache ich jetzt auch, dass wir immer mehr uns von dieser Geldgier oder dieser Liebe zu Geld losreißen können. Ist egal, ob du arm oder reich bist. Vater, ich danke dir, dass du ja zu uns sprichst durch dein Wort, dass du auch ja das Geldthema nicht ausklammerst und du siehst, was für eine Gefahr auch diese Liebe zu Geld, mit der wir geboren sind, wie uns das einfach gefangen hält, diese Liebe, wie gefährlich das für uns ist. Und ich bitte dich einfach, dass du uns da loslöst, dass wir ja großzügig werden, dass wir mit dem, was du uns anvertraut hast, das, was du uns geschenkt hast, als auch als Geschenk ansehen und andere damit beschenken. Wir kriegen ja sogar Spendenbescheinigungen. Wie toll ist das denn? Wir werden sogar auch noch dafür belohnt, dass wir Geld geben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht so dran festhalten, weil es gefährlich für uns ist, weil es unser Herz einfach kaputt macht. Und ich bitte dich, dass du echt dieses Herz, das in uns ist, dass du uns das veränderst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und du siehst, bei wem es mehr Arbeit ist und bei wem weniger. Und ich bitte für jeden Einzelnen hier, auch für mich, dass du uns alle davon ablöst, dass wir ja als deine Kinder angesehen werden, so wie es in Matthäus steht, dass wir ja, dass man daran uns erkennt, dass wir großzügig sind, dass wir deine Kinder sind, so wie du großzügig bist. Ich danke dir, dass du nicht geizig bist und immer großzügig zu uns bist, dass es uns gut geht, pauschal. Und so bitte ich dich, dass du uns ja da veränderst und uns segnest, Herr. Amen.